Am 23. Mai ist es 70 Jahre her, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist. Dem Jubiläum unserer Verfassung widmen wir in diesem Monat eine Reihe in den Gedanken zur Zeit und beleuchten aus heutiger Perspektive 4 jener 19 Grundrechte, ohne die unsere Demokratie keine Demokratie wäre. Wir beginnen mit Artikel 5 des Grundgesetzes, in dem es heißt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 1958, die Meinungsfreiheit sei für die Demokratie schlechthin konstituierend. Erst sie ermögliche die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Aber was heißt das im digitalen Zeitalter? Müssen nicht Hass und Hetze, die das Internet überschwemmen, eingedämmt werden? Oder muss die freie Rede das Zentralgestirn jeder offenen Gesellschaft bleiben? Hören Sie dazu jetzt die Gedanken zur Zeit des Juristen und Publizisten Horst Mayer.
Hamburg 1950. Erich Lüth, Senatsdirektor und Leiter des Presseamtes, engagierte sich in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Als Veit Harlan, prominenter Regisseur im NS-Staat und kaum entnazifiziert, in der jungen Bundesrepublik wieder einen Unterhaltungsfilm drehte, rief Lüth zum Boykott auf. Kein anständiger Deutscher dürfe diesen Film vorführen oder anschauen. Veit Harlan hatte während der Nazizeit den Film Jud Süß gedreht, ein antisemitisches Machwerk. Lüth wurde auf Unterlassung des Boykottaufrufs verklagt und von den Zivilgerichten entsprechend verurteilt. Er ging bis nach Karlsruhe und bekam schließlich Recht. Die Meinungsfreiheit, erklärte das Bundesverfassungsgericht 1958 in seinem berühmt gewordenen Lüth-Urteil, schütze nicht nur das bloße Äußern einer Meinung, sondern auch deren geistige Wirkung. Daher könne selbst ein Boykottaufruf legal sein. Die Meinungsfreiheit ist gewissermaßen, so die deutschen Verfassungsrichter in Anlehnung an ihre US-amerikanischen Kollegen, die Matrix, die unentbehrliche Bedingung nahezu jeder anderen Form der Freiheit. Im Laufe seiner Rechtsprechung stellte das Verfassungsgericht eindrucksvoll unter Beweis, was es mit der von ihm postulierten Vermutung für die Freiheit der politischen Rede auf sich hat und bezog dafür zuweilen heftig Prügel. Erinnert sei nur daran, dass es Strafurteile aufhob, die es Pazifisten verboten hatten, das Tucholsky-Zitat »Soldaten sind Mörder« zu verbreiten. Die Bedeutung der Meinungsfreiheit geht über ihre erste Funktion, die persönliche Entfaltung, weit hinaus. Demokratie ist Diskussion, erklärte der Rechtstheoretiker Hans Kelsen und brachte damit die zweite Funktion der Meinungsfreiheit auf den Begriff. Die permanente öffentliche Diskussion und sie allein garantiert, dass im Wettstreit der Argumente die vorläufig beste Lösung beschlossen wird. Aber was heißt das heute im digitalen Zeitalter? Das Internet und die sozialen Medien haben eine neue Epoche der Redefreiheit eingeleitet. Nie zuvor konnten so viele Menschen ihre Ideen so günstig und weltweit verbreiten. Dem hochfliegenden Optimismus der Gründerjahre folgte freilich bald Ernüchterung. Und die widerwärtige Kehrseite des Ganzen wird heute, da der Rechtspopulismus auch in Deutschland erstarkt, vielen schmerzlich bewusst. Noch nie war es so leicht, Schlammfluten von Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu Gewalt und Todesdrohungen zu verbreiten. Viele Verteidiger der Demokratie beunruhigt die Vorstellung, Hassparolen könnten das politische Klima vergiften und am Ende in Gewalt umschlagen. Um die Hassparolen einzudämmen, wurde von der Großen Koalition das sogenannte Netzwerk-Durchsetzungsgesetz verabschiedet. Es verpflichtet Internetgiganten wie Facebook, Hasskommentare, die rechtswidrig sind, etwa weil sie den Holocaust leugnen oder beleidigen, binnen kurzer Frist zu löschen. Muss man aber nicht noch ganz andere Maßnahmen ergreifen? Natürlich spricht sich niemand offen gegen die Meinungsfreiheit aus, aber schon wird zaghaft moniert, das Verfassungsgericht sei mit dem großzügigen Schutz der freien Rede zu weit gegangen. Die wichtigste praktische Frage lautet, sollte Hassrede verboten werden oder sollte sie unter dem Schutz der Meinungsfreiheit stehen? Der Streit darüber, dem das Internet täglich Zündstoff liefert, füllt inzwischen ganze Bibliotheken. Befürworter eines Verbots berufen sich gewöhnlich auf den Schutz von Minderheiten. Sie machen nicht nur Gewaltprävention geltend, sondern auch die Menschenwürde. Heute lässt sich nüchtern bilanzieren, was bei all diesen Bemühungen herausgekommen ist. Der fraglos gut gemeinte Versuch, mit Volksverhetzungsparagraphen Vorurteile und Hass zu bekämpfen, ist weitgehend gescheitert. Dies konstatiert der britische Historiker und Publizist Timothy Garton Ash in seiner Studie über Redefreiheit in einer vernetzten Welt. Selbst dort, wo mehrfach verschärfte Gesetze harte Strafen androhen, so wie in Deutschland, England und Frankreich, hat die Fremdenfeindlichkeit nicht etwa abgenommen. Sie folgt nur den Konjunkturen und Spannungen der Politik. Aber gibt es denn zur Verschärfung von Strafgesetzen eine vernünftige Alternative? Ja, sie heißt Intensivierung der gesellschaftlichen Debatte und bleibt in einer Demokratie der Goldstandard. Auf Hassrede sollte Gegenrede folgen. Denn kein noch so gut gemeinter Minderheitenschutz beantwortet die heikle Frage, wie weit die Meinungsfreiheit von Rassisten und Antisemiten reicht. Ein wichtiger Punkt, der in der hiesigen Diskussion kaum eine Rolle spielt, ist die Unterscheidung zwischen Hassparolen auf der einen und wirklich gefährlicher Hassrede auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung muss möglichst trennscharf sein, denn auf den Moment, da der Meinungskampf in den Aufruf zur Gewalt umschlägt, kommt alles an. Es ist nicht ein und dasselbe, ob durch Äußerungen die körperliche Unversehrtheit gefährdet wird oder ein immaterielles Gut wie Würde. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Übergänge fließend sind und es Fälle schweren seelischen Schmerzes gibt, so hat doch die physische Verletzung in der Regel eine andere Intensität als die verbal-symbolische Infragestellung von Gleichheit und Würde. Wer die potenziell schädlichen Folgen ungehemmter Meinungsfreiheit rational bestimmen will, der muss also zwischen Hassparolen und brandgefährlicher Rede sorgfältig unterscheiden. Die Rechtsprechung des Supreme Court der USA bietet dafür eine klassische Leitentscheidung. 1969 urteilte das amerikanische Verfassungsgericht im Fall Brandenburg v. Ohio, dass ein örtlicher Führer des Ku Klux Klan nicht wegen Anstiftung zur Gewalt bestraft werden darf. Brandenburg hatte der Regierung, Zitat, wenn sie denn fortfahre, die weiße Rasse zu unterdrücken, irgendwann Rache angedroht und außerdem erklärt, Zitat, ich persönlich finde, dass die Nigger nach Afrika und die Juden nach Israel zurückgeschickt werden sollten. Der im amerikanischen Verfassungsrecht seitdem etablierte Brandenburg-Test setzt drei Elemente voraus. Gewalt muss erstens direkt beabsichtigt sein, ihre Begehung muss zweitens wahrscheinlich sein und sie muss drittens imminent sein, das heißt unmittelbar bevorstehen. Damit setzt der Brandenburg-Test liberale Maßstäbe für eine ernstgenommene Redefreiheit, an denen zu früh eingreifende Strafparagraphen scheitern. Zum Beispiel solche gegen Volksverhetzung, bei denen das deutsche Verfassungsgericht schon eine abstrakt bleibende Störung des öffentlichen Friedens genügen lässt, um die Meinungsfreiheit zu beschränken. Was aber heißt heute imminent? Eine modernisierte Fortschreibung muss das klären, da doch alles, was online ist, potenziell unmittelbar bevorsteht. Eine Drohung zum Beispiel, die in einer stabilen Demokratie folgenlos verhallt, kann in einem Land, das am Rande des Bürgerkriegs steht, tödlich wirken. Der Kontext ist alles und der Teufel steckt im Detail. So wären denn alle Klagen durch das Internet und die sozialen Medien verrohe die Debatte gegenstandslos? Durchaus nicht. Sie haben einen wahren Kern, sind aber als Litanei über den Sittenverfall einfach überzogen. Hier paart sich die alte Angst vor der Freiheit mit der neuen Angst vor einer Technik, deren Folgen nicht absehbar sind. Auch die Einführung des Buchdrucks sowie die Massenkommunikation über Radio und Fernsehen wurden einst sorgenvoll beobachtet. Über allem steht aber die schlechthin konstituierende Garantie, dass jeder seine und jede ihre Meinung frei äußern darf, einerlei ob nun nach guter alter analoger Art oder digital im World Wide Web. Dass eine mitunter extrem ausgereizte Meinungsfreiheit eine öffentliche Zumutung darstellt und eine ganz persönliche für die verbal Attackierten, ist offenkundig. Jede Freiheit hat ihren Preis. Und dass man, sei es aus Anstand oder Klugheit, nicht alles sagt, was man sagen darf, steht auf einem anderen Blatt. So bleibt die freie Rede das Zentralgestirn einer offenen Gesellschaft. 70 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes haben wir allen Anlass, sie energisch zu verteidigen, auch im Zeitalter des Internets.
Das war der Essay von Horst Mayer über die Bedeutung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter. Nachhören können Sie diese und andere Gedanken zur Zeit auch in unserer NDR-Kultur-App. Am kommenden Sonntag setzen wir unsere Reihe zu 70 Jahre Grundgesetz fort. Dann befasst sich Klaus Leggewi mit der Frage, ob bei der Maßgabe Eigentum verpflichtet Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen.